Es freut mich, dass wir unser Bibelstudium vom großen Kampf, vom Schatten zum Licht fortsetzen können. Und wir haben heute den Untertitel für die Wahrheit einstehen. Wir haben gesehen, dass der große Kampf vom Schatten zum Licht nicht ein physischer Kampf ist, obwohl er auch den Körper einbezieht. Es ist ein innerer Kampf, der in jedem menschlichen Herzen stattfindet. Die innere Frage der eigenen Identität muss geklärt werden. Bin ich Wirkung oder Ursache? Damit ist es eine individuelle Angelegenheit, die nur jeder in sich selbst klären kann. Dennoch sind Gott und das ganze Universum die Wesen, die einen Verstand mit Moral haben, einbezogen. Die Wahrheit über uns selbst klärt Gott in seinem Sohn Jesus Christus und bietet uns den Ausweg an, aus der Dunkelheit des Selbstbetruges in das Licht der Wahrheit über sich selbst zu kommen. Es geht im großen Kampf vom Schatten zum Licht, um aus dem angeborenen Selbstbetrug in das Licht der Wahrheit über sich selbst zu kommen. Aus der angeborenen Idee, ich bin ein Gott, muss ich zu der Erkenntnis kommen und sie glauben, dass ich ein Geschöpf und ein Kind Gottes bin. Die große Schwierigkeit in diesem Kampf ist die Selbsterkenntnis. Das heißt, dadurch, dass der Mensch von sich glaubt, er ist ein Gott, ist es für ihn sehr schwierig zu erkennen, dass es um einen inneren Prozess geht. Er denkt, alle Dinge sind da draußen, die verändert werden müssen. Er versteht nicht, dass nur etwas verändert werden muss, nämlich sein Inneres. Das, wer er ist, muss verändert werden. Nun, der Unterschied zwischen der Lehre der Bibel und der des Menschen haben wir gesehen durch die Verse, die Jesus sagt in Markus 7, 6 und 7. Er aber antwortete und sprach zu ihnen, wohl fein hat von euch Heuchlern Jesaja geweissagt, wie geschrieben steht, dies Volk ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist ferne von mir. Vergeblich aber ist's, dass sie mir dienen, dieweil sie lehren solche Lehre, die nichts ist denn Menschengebot. So, es ist ganz entscheidend zu verstehen. Es gibt also ein äußeres Bekenntnis sozusagen und einen inneren Zustand. Und die Menschen zur Zeit Jesu, besonders die Gelehrten, die Religiösen, die sich an alle Formen hielten, waren die, die Gott ehren mit den Lippen. Das heißt, ihr Äußeres scheint etwas zu sein, was göttlich ist. Aber letztendlich ist das Herz, das Innenleben, ferne von Gott. Und den Unterschied macht es, dass es Menschenlehren gibt und Gotteslehre. Und die Menschenlehre kommt aus diesem Irrtum, aus uns heraus und beschäftigt sich mit äußeren Dingen. So die Finsternis ist dadurch gekennzeichnet, dass man seinen Schwerpunkt auf äußere Lehren setzt. Und das sieht man nicht nur in den Religionen, das sieht man in jedem Verein, in jeder Ideologie, die es da gibt auf dieser Welt. Es geht immer um die äußere Hülle, wenn man so will. Dasselbe ist in der Medizin. Wir kümmern uns nur um den Körper des Patienten. Wir kümmern uns nicht, was er denkt, was in ihm vorgeht. Weil wir haben es ausgeschlossen, dass das innere Vorgehen seinen Körper krank machen könnte. Das heißt, die Finsternis liegt darin, dass die Menschheit sich auf die äußerlichen Dinge konzentriert und dabei vergisst, dass das Problem im Inneren liegt. Man kann also sehr beschäftigt sein, mit äußeren Dingen zu lehren und zu machen, aber man vergisst das Innere. Schauen wir uns nur das Schulsystem an. Das Kind lernt nichts, was in ihm stattfindet. Das Kind lernt nur die äußerlichen Dinge. Dinge, die am Ende nicht wirklich zählen. Die Wahrheit jedoch, die von Gott kommt, lehrt das Innere. Es ist das Licht über uns selbst. Wie wir denken, wie wir funktionieren. Es geht, dass wir uns selbst erkennen. Und diese Selbsterkenntnis ist da entscheidend für die Erlösung, für den Sieg. So, wir können also uns mit äußeren Mitteln kämpfen, so wie die Medizin das macht. Ich nehme es wieder zum Beispiel. Aber am Ende siegt dennoch das, was innerlich ist. Und wenn der innerliche Teil sich nicht verändert, dann bleibt der Körper krank und der Mensch stirbt am Ende weg. So, wir müssen etwas lernen. Was ist verkehrt am Menschen? Und alles, was ich mit Gottes Hilfe gefunden habe, habe ich gesehen, dass es in ihm ist. Er hat eine verkehrte Sicht über sich selbst. Und es gibt den Begriff der äußeren und inneren Wahrheit, die der Geist wahrnimmt. So, das Innere und das Äußere. Und wir wollen das ein bisschen uns grundsätzlich anschauen. Alles, was sichtbar ist und sichtbar gemacht werden kann und bedarf keines Glaubens, ist die äußere Wahrheit. Was ist das? Die Schöpfung. Es ist sichtbar. Wir können das, was nicht sichtbar ist, zum Teil sichtbar machen. Wir können es beweisen. Wir können den elektrischen Strom dadurch beweisen, dass wir Licht haben oder dass es eine Wirkung gibt. So, das müssen wir nicht glauben. Ja, dass es etwas gibt, dass es Energie braucht, für etwas zu funktionieren. So, die Schöpfung, so wie sie ist, ist die Wahrheit. Der Mensch, wie er gemacht wurde, ist wahr, man nimmt ihn ja wahr. Die Existenz von Worten und Taten, dass wir Worte reden und tun können, ist eine Wahrheit. Die kann niemand leugnen, man muss sie nicht glauben. Und das Gesetz von Ursache und Wirkung ist letztendlich das, was uns Klarheit gibt, dass nichts existieren kann, wenn es nicht aus einer Ursache kommt. So, die äußere Wahrheit, die der Geist wahrnimmt, ist nicht eine Glaubenssache, weil sie ist so, wie sie ist und stellt sich selbst dar. Es ist so, man sieht es, man tastet es, man muss es nicht glauben. Das Innere ist das, was unsichtbar ist und geglaubt werden muss. Ich muss glauben an den Schöpfer. Er wird zwar durch das Gesetz bewiesen, aber ich habe ja nicht gesehen. Ich kann nur an ihn glauben. Er ist da. Und besonders glauben, wie er ist, das ist, wo der Glaube dann letztendlich notwendig ist. Ist er Liebe oder ist er nicht Liebe? Wir haben Hinweise aus dem Gesetz, aus der Schöpfung, dass er Liebe ist, weil alles lebt nicht für sich selbst. Aber wir müssen glauben an die Art und Weise, wie unser Schöpfer ist. Dann der Glaube ist notwendig, um zu deuten und zu interpretieren, was Worte und Taten bedeuten. Eine Geste muss gedeutet werden. Sie beruht auf Glauben. Der eine sieht aus einer Geste diese Wirkung, dieses Verständnis. Der andere versteht was anderes aus derselben Geste. So, Taten und Worte bedürfen der Interpretation. Deshalb sind sie eine innere Wahrheit. Es ist das, wie ich die Dinge wahrnehme, wie ich sie beurteile. Das ist pur innerlich. Meine Gedanken sind die Verarbeitung der Information, die ich aufnehme. Sie sind innerlich. Man kann Gedanken nicht sehen. Man sieht die Taten, aber auch die müssen dann interpretiert werden. So, die Existenz der Gedanken oder die Existenz von Worten und Taten kann niemand leugnen. Aber was der Inhalt ist, ist innerlich und muss geglaubt werden, ist unsichtbar. Und die Identität des Menschen, wir sind alle durch unsere falsche Identität, mit der wir geboren sind, in diesem Glauben, dass wir jemand sind, der wir nicht sind. Es ist eine innere Angelegenheit, die Identität des Menschen, nicht eine äußere. So, es gibt also eine innere und eine äußere Wahrheit. Beides ist Wahrheit. Beides ist so, wie es ist. Man kann es nicht, es ist reell. Nur das eine ist objektiv und das andere ist subjektiv. So, das ist der Unterschied zwischen Objektivität und Subjektivität. Das heißt, meine Wahrnehmung ist subjektiv und das Äußere jedoch ist objektiv, weil es ja nicht verändert werden kann. Meine Wahrnehmung kann ich verändern, aber das Äußere ist so, wie es ist. So, schauen wir uns das nochmal an. Die innere Wahrnehmung muss sich an der äußeren Objektivität bestätigen. Das heißt, damit ich innerlich in der Wahrheit bin, brauche ich die äußere Objektivität, weil die ist ja nicht veränderbar, dass ich weiß, dass ich meine Wahrnehmung richtig habe. So, ich muss also, damit ich sicher bin, was ich wahrnehme, die Orientierung haben an dem, was objektiv und sich selbst erklärt. So, es muss eine Einheit sein. Meine innere Wahrnehmung muss sich mit der äußeren Objektivität bestätigen. Deshalb hat Gott dem Geist eine innere Identität, die Wahrheit, gegeben. Das heißt, dass er weiß, wer er ist. Und durch das, dass er weiß, wer er ist, kann er sich an der äußeren Objektivität des Gesetzes orientieren. Das heißt, damit er sich nicht betrügt, damit er weiß, wie die Dinge laufen, hat er eine äußere Klarheit, wie etwas geht und wie etwas nicht geht. Und nun hat Luzifer ja versucht, und dann der Mensch ist ihm gefolgt, durch die Selbsttäuschung dieses ganze System, wie Gott es gemacht hat, umzuändern. Ja, er geht jetzt von einer anderen Wahrnehmung aus. Die äußere Realität ist nicht das Entscheidende, sagt er, sondern meine innere Wahrnehmung. Er orientiert sich nicht mehr nach der äußeren Objektivität des Gesetzes. Wir haben gesehen, man kann nicht aus einer Wirkung eine Ursache werden. Es geht nicht. Und da wir alle Wirkung sind, haben wir ja nur den einen Fehler oder die eine Idee, dass wir die Grenze überstreiten könnten, dass wir von dem, was wir nicht sind, also von dem, was wir sind, Wirkung, etwas werden, was wir nicht werden können. So, die innere Lüge orientiert sich nicht mehr nach der äußeren Objektivität des Gesetzes, sondern nach der eigenen Wahrnehmung. So, ich bin jetzt von innen heraus sozusagen der Maßstab. Und da ich jetzt der Maßstab bin, ist das Äußere nur noch das, was ich interpretiere, wie ich will. Die Außenwelt wird nach meinem Gutdünken wahrgenommen. Ich schaffe meine eigene Realität. Das ist sehr häufig heute unter den Menschen. Sie sagen, sie schaffen ihre eigene Realität. Dabei können sie nichts schaffen. Sie können nur Dinge verarbeiten. Sie sind keine Schöpfer. Aber der Mensch, da er Gott denkt, er ist Gott, er ist der Maßstab, dann schafft er seine eigene Realität. So, das heißt, die Außenwelt wird nach meinem Gutdünken wahrgenommen. Deshalb sehen wir in der Außenwelt nicht den Altruismus, dass wir sehen, dass alles dient einem Zweck, sondern wir sehen es aus der Perspektive unseres eigenen Betruges und denken, es geht ums Überleben. Dabei geht es nicht ums Überleben, sondern um den Zweck unseres Daseins. Nicht, dass wir da sind. Ja, wir müssen da sein, um einen Zweck zu erfüllen, aber das Dasein ist nicht Erfüllung des Zweckes. Aber durch den Irrtum schaffen wir unsere eigene Realität, in Anführungsstrichlein. Die Selbsttäuschung trennt von Gott, weil ich brauche ja, wenn ich Gott bin, keinen Gott, aber sie schafft sich gleichzeitig die eigenen Götter, die eigene Religion. Dadurch, dass der Mensch in der Finsternis über sich selbst ist, bin in der Finsternis über mich selbst, ich habe es persönlich gemacht, ich denke, ich bin im Licht, aber ich bin in der Finsternis über mich selbst, glaube ich gleichzeitig, dass ich die Dinge richtig sehe. Bin überzeugt, oh, die Dinge sind so, wie ich sie wahrnehme. Und wo habe ich denn die Referenz? Wo habe ich den Maßstab, an dem ich weiß, dass sie so sind, wie ich sie wahrnehme? Und so stellt der Mensch seine eigenen Regeln auf, denkend, es sind die Gesetze Gottes. Das ist erstaunlich in den Religionen, wenn man das so sieht, auch in der christlichen, in der vielen christlichen Denominationen, haben die Menschen ihre eigenen Regeln aufgestellt. Das war im Judentum so und zur Zeit Jesus und davor. Man hat irgendwie ein Gesetz Gottes genommen, hat aber dadurch sich die eigenen Regeln aufgestellt. Weil man weiß es ja besser. So, während ich völlig Finsternis bin, was mich angelegt, bin ich so penibel auf äußere Regeln zu schauen und ich mache sie mir selbst. Deshalb machen sich die Menschen ihre Götter. Und jeder macht sich die Götter, auch die, die meinen, sie sind Atheisten. Weil jeder muss sich an etwas festhalten. An einer Ideologie, an einer Person. Und so macht sich jeder zu einem Gott oder macht sich seinen Gott. Ob es dann ein Philosoph ist, ein Religionsführer, ist völlig egal. Jeder schafft sich selbst seinen Gott und seine Religion. Weil ich bin ja von Gott getrennt. Und die Lüge über mich selbst, die Finsternis, lässt es ja nicht zu, dass ich sehe, dass ich verkehrt bin. Ich kann mich also selbst nicht mehr kritisch betrachten. Und das ist die Paradoxität. Während ich mich selbst nicht kritisch betrachten kann, stelle ich aber alles, was in der Außenwelt ist, in Frage. So, ich stelle das, was nicht in Frage gestellt werden kann, in Frage, während ich mich nicht in Frage stelle und meine Wahrnehmung. Und besonders sind wir dort vulnerabel, dass wir die Information, welche man auslegen muss, das heißt, ich sehe eine Geste eines Menschen, ich lese ein Wort aus der Bibel, die muss ich jetzt auslegen und die lege ich zwar kritisch aus, aber sehe mich selbst nicht, dass ich das Problem in mir habe und nicht das, worauf ich mich kritisch sehe. So, im Menschen ist etwas furchtbar durcheinander gekommen, dadurch, dass er sich selbst in der Lüge sieht. Eines der größten Schwierigkeiten ist, dass die Selbsttäuschung die menschlichen Beziehungen verändert. Mein Nächster ist nicht mehr mein Nächster, sondern mein Untertane, mein Schuldner. Deshalb muss ich ihn steuern, damit er mein Bedürfnis stillt. Deshalb muss ein Mann eine Frau kontrollieren und umgekehrt und die Eltern kontrollieren ihre Kinder. Und jeder muss jeden kontrollieren und steuern, weil er ihm ja sein Bedürfnis schuldet. Er muss mich gerecht behandeln. Er muss freundlich sein. Das ist der Anspruch an den Nächsten. Dass Freundlichkeit etwas Gutes ist, aber dass ich den Anspruch an den Nächsten stelle, dass er es mir schuldet, ist reiner Selbstbetrug. Und er führt zum Konflikt. Weil wehe, wenn jemand mir Unrechtes tut, dann muss der sein Unrecht bezahlen. Ich beschäftige mich mit ihm, also mit dem Nächsten, damit er alles richtig macht. Das ist eines der großen Dinge, dass der egoistische Mensch, was wir alle sind durch die Lüge, wir haben gesehen, dass der Egoismus aus der Lüge kommt, so sind wir so sehr beschäftigt mit den anderen und das sieht so aus, wie wenn wir uns so stark um die anderen kümmern. Dabei kümmert sich jeder nur um sich selbst. Es sieht so aus, dass es um den anderen geht, aber es geht doch mir nur um den anderen, weil ich von dem anderen was brauche, weil ich denke, er ist mein Schuldner, mein Untertan, der mir geben muss, was ich brauche. Deshalb beschäftige ich mich mit ihm. Was macht er? Wo ist er? Geht's ihm gut? Geht's ihm nicht gut? Weil ich ja von ihm lebe. Er ist meine Quelle der Sicherheit und der Ernährung. So, das ist alles schon zu erklären. Schwierig, weil der Irrtum ist schwer zu erklären. Aber ich habe versucht, es einfach zu machen. Die zwei Perspektiven. Aus der Perspektive des Geschöpfes sehe ich das Bild richtig. Ich weiß, die Ursache macht die Wirkung. Das ist die Perspektive des Geschöpfes, des wahren Auges. Die Lüge sieht das Bild umgekehrt, ist aber überzeugt, sie sieht es richtig. In der Lüge wird die Wirkung zur Ursache. Ich bin eine Wirkung, aber jetzt bin ich Ursache. Das ist die ganze Umkehrung des Denkens. So, ich sehe die Dinge verkehrt rum, denke aber, ich sehe sie richtig. Was gibt es für Auswirkungen der zwei Perspektiven? Aus der Lüge muss jeder seine Wahrheit den anderen aufzwingen. Das ist eines der Dinge, die ich schon erklärt habe. Was man sieht, die Krankheit ist nichts anderes als eine Folge, dass meine Wahrheit der andere so nehmen muss, wie ich sie sehe. Deshalb streiten die Länder, deshalb gibt es religiöse Kriege, weil jeder muss meine Wahrheit so sehen, wie ich sie sehe. Das ist der Beweis, die Auswirkung der falschen Perspektive. Die Wahrheit lässt den anderen ihre Irrtümer. Ja. Schauen wir uns das Verhalten Gottes an. Er lässt uns in dem Irrtum. Er kann nur an den Verstand appellieren, aber es gibt keinen Zwang, keine Konditionierung, keine Drohung. Er lässt uns unseren Irrtümer. Er appelliert an den Verstand. Er sagt, schau, danach ist deine Perspektive richtig. Aus der richtigen Perspektive lässt man den anderen, wie er ist, auch wenn er im Irrtum ist. Man wird ihn nicht zwingen, die eigene Wahrheit anzunehmen. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Aspekt. Jesus, wir werden das sehen, hat nie gezwungen. Jeder durfte in seiner Gegenwart das Falsche tun, das Falsche denken. Sie durften kämpfen, einer mit dem anderen, wer ist der Größte? Und er hat es ihnen erlaubt. Eine andere Auswirkung der falschen Perspektive ist, sie legt Wert auf äußere Riten und Verhalten. Also das Äußere zählt, die Kleidung, all das, was äußerlich sichtbar ist, muss richtig sein. Die wahre Perspektive legt Wert auf die innere Haltung. Weil umsonst, sagt Jesus, dient ihr mir, während euer Herz fern von mir ist. Ihr dient mir anscheinend, aber ihr dient mir doch nicht, weil ihr geht ja nach euren eigenen Regeln und die stützen sich aufs Verhalten, auf die äußere Sache, nicht auf das Innere. In der Lüge ist man kämpferisch. Man verfolgt den, der nicht so denkt, wie ich denke. Und man ist gewaltvoll. Das ist die Konsequenz, die Auswirkung der falschen Perspektive. In der Wahrheit ist man friedlich. Ja? Man verfolgt nie. Man ist gewaltfrei. Das ist der Unterschied. Wer in der Wahrheit ist, wird nicht Gewalt anwenden. Er wird nicht jemanden verfolgen wegen seines Glaubens willen. Er ist friedlich. Jeder, der verfolgt, ist nicht in der Wahrheit. Wir lesen das in der Bibel, in Galater 4, 29. Aber gleich wie zu der Zeit, der nach dem Fleisch geboren war, verfolgte den, der nach dem Geist geboren war. Also geht es auch jetzt. Und Paulus bezieht sich auf Ismael und Isaak. Der nach dem Fleisch geborene, der verfolgt den nach dem Geist geborene. Nie andersrum. Nicht jeder, der verfolgt wird, ist nach dem Geist geboren. Weil es gibt Menschen, die verfolgt werden, die haben ihre eigenen Ideen, aber sie sind nicht von Gott geboren. Aber jeder, der verfolgt, ist nach dem Fleisch geboren. Es wird also nie jemand, der vom Gott geboren ist, der in der Wahrheit ist, einen anderen für seinen Glauben oder für seinen Glauben verfolgen. Er wird nie verfolgen. Der vom Geist geboren ist, der aus Gott geboren ist, der in der Wahrheit, der die wahre Perspektive hat, wird nie jemanden verfolgen. Deshalb ist es klar, jeder, der verfolgt, jeder, der den anderen versucht, mit Zwang irgendetwas aufzudrängen, jeder, der, ich sage jetzt mal, irgendwo dem anderen einen schlechten Ruf macht, indem man sagt, der ist so, wie er ist. Das heißt, ich verfolge ihn, ich habe Angst vor ihm. Der ist sicher nach dem Fleisch geboren. Weil der nach dem Geist geboren ist. Der kann niemand verfolgen. Weil er ist ja in der Wahrheit, ist in der Liebe. Er lässt die Dinge zu. Ich finde das so schön, weil Jesus in Johannes 18, als er vor dem Pilatus steht und dieser ihn fragt, und Jesus sagt in Vers 36, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, meine Diener würden drob kämpfen, dass ich den Juden nicht überantwortet würde, aber nun ist mein Reich nicht von dannen. Da sprach Pilatus zu ihm, so bist du dennoch ein König? Jesus antwortete, du sagst es, ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und in die Welt gekommen, dass ich für die Wahrheit zeugen soll. Wer aus der Wahrheit ist, der höret meine Stimme. Spricht Pilatus zu ihm, was ist Wahrheit? Und da er das gesagt hatte, ging er wieder hinaus zu den Juden und spricht zu ihm, ich finde keine Schuld an ihm. So, hier finden wir Jesus. Hat er versucht, seine Gegner zu verfolgen oder zu fertig zu machen? Er ist gekommen, er ist König. Aber er hat ein Reich, das nicht von dieser Welt ist. Und er hat ein Zeugnis, das ist über den Menschen. Deshalb ist er gekommen und deshalb ist er geboren, von der Wahrheit, wer wir sind, zu zeugen. Und obwohl die Menschen die Bibel lesen, erkennen sie nicht, wozu Jesus gekommen ist. Er hat nie verfolgt. Die Wahrheit verfolgt nicht die Lüge. Es ist immer nur die Lüge, die die Wahrheit verfolgt. Das müssen wir uns klar machen. Das ist so wichtig zu verstehen. Weil wenn wir sehen die Tendenz, jemanden zu verfolgen, dann wissen wir sind nicht in der Wahrheit. Der Judas beschreibt das so. Michael aber, der Erzengel, der mit dem Teufel stritt und mit ihm redete über den Leichnam Moses, wagte er das Urteil der Lästerung nicht zu fällen, sondern sprach, der Herr strafe dich. Und wir wissen, wer Michael ist. Wir wissen, dass er steht für Christus. Als er mit dem Teufel stritt um den Leichnam Moses, um ihn aufzuwecken, da wagte er das Urteil der Lästerung nicht zu fällen, sondern sagte, der Herr strafe dich. Gott wird das Urteil über dich richten. Diese aber, sagte Judas, lästern alles, davon sie nichts wissen. Was sie aber natürlich erkennen, wie die unvernünftigen Tiere, darin verderben sie. Also er macht sie zur Unvernunft, weil es ist Unvernunft zu glauben, dass mein Gott ist, und es ist Unvernunft, über andere zu bestimmen. Weh ihnen, denn sie gehen den Weg Kains und fallen in den Irrtum des Bileam um Gewinns willen und kommen um in dem Aufruhr Koras. Wir treffen Judas, das beschreibt. Weh ihnen, denn sie gehen den Weg Kains. Welches war der Weg Kains? Er war gewalttätig. Er hat seinen Bruder umgebracht. Welcher war der Weg Bileams? Um des Gewinns willen wollte er das Volk verfluchen, das Böse tun. Und der Aufruhr Koras war, sie wollten sich gegen Moses aufruhen, weil sie wissen es besser. Ihr seht, die Gewalt ist da drin, in diesen schönen zusammengefassten Worten des Judas. Diese Unflätter prassen bei euren Liebesmalen ohne Scheu, weiden sich selbst. Sie sind Wolken ohne Wasser, von dem Winde umgetrieben, kahle, unfruchtbare Bäume, zweimal erstorben und ausgewurzelt. Darüber sollte man nachdenken, wie er sie beschreibt. Wilde Wellen des Meeres, die ihre eigene Schande aufschäumen, ihre Sterne, welchen behalten ist das Dunkel der Finsternis in Ewigkeit. Diese Murren und Klagen immer da. Schaut euch mal an, wie das so trifft auf den Menschen. Sie murren und klagen immer da und wandeln dabei nach ihren Lüsten und ihr Mund redet stolze Worte und achten das Ansehen der Person um Nutzens willen. Diese sind es, die da Trennungen machen, Fleischliche, die da keinen Geist haben. Eindeutig? Ich finde es sehr eindeutig. So, für die Wahrheit einstehen bedeutet nicht, andere zur Wahrheit zu zwingen, was die meisten Menschen tun. Sie wollen ihre Wahrheit den anderen aufzwingen. Und das ist im Christentum leider nicht anders. So, wir stehen nicht für die Wahrheit ein, indem wir irgendwo gehen, um Kreuzzüge zu machen, um andere zur Wahrheit zu zwingen. Für die Wahrheit anstehen bedeutet, innerlich zur Wahrheit zu stehen. Das heißt, ich weiß, wer ich bin und ich ruhe in der Wahrheit. Und wenn äußere Anforderungen kommen, wie wir das Beispiel von Daniel haben. Daniel wurde gemobbt, wenn man so will. Man wollte ihn entfernen. Und man wusste, er hält sich an seine Regel zu beten jeden Tag. Und so hat man an dieser Stelle einen Grund gefunden, ein Gesetz zu geben, dass er einen Monat lang nicht beten soll, sondern nur zum König kommen soll, alles, was er braucht, den König zum Gott machen. Daniel hat sich dadurch nicht beirren lassen. Er hat nicht dagegen gekämpft. Er hat es gelassen stehen. Er ist nicht zum König gegangen und gesagt, König, dieses Gesetz ist absurd. Er hat es geschehen lassen. Aber es hat ihn nicht verändert. Er hat und ist in der Wahrheit geruht, weil er weiß ja, dass er in Ordnung ist. Er muss nicht sich nach, das Gesetz war nicht richtig, das Gesetz war gegen das Wesen des Menschen, dass man einen Menschen anbetet und nicht Gott. Es ist ein sehr, sehr gutes Beispiel zu sehen, wie wir jetzt nicht den König haben, aber wir haben das Virus oder wer weiß was, dass wir anbeten, dass wir das uns krank machen kann. Der Grundsatz ist derselbe wie hier bei Daniel. Ihm droht eine äußere Gefahr, wenn er sich nicht dem menschlichen Gesetz unterstellt. Aber nicht wirklich. Er hat in der Wahrheit, ist er geruht und hat seinen Weg gegangen mit Gott. Er ist seinen Weg mit Gott gegangen. Und hat er Gott ihn bewahrt? Ja. Aber auch wenn er von den Löwen zerrissen worden wäre, hätte er seine Meinung nicht geändert. Aber Gott wollte beweisen, dass Daniel rechtschaffen war. Er hatte nichts gefehlt. Er hat gesagt, weder gegen dich, ich habe niemandem was Unrecht getan, wenn ich zu meinem Gott bete und ich nicht höre auf euer Gesetz. Das ist nicht gültig für mich, da ich ja nur Gott anbete, kein Virus, kein Standbild, kein nichts, was nicht so ist, dass ich zu dem stehen kann. So, man könnte darüber lange sprechen. Wir haben Christus schon gesehen. Er stand für die Wahrheit ein, vor Pilatus, vor allen. Und niemand konnte ihm diese Wahrheit nehmen. Niemand konnte ihn aus der Ruhe bringen, auch nicht als er bei Herodes war, auch die Drohungen, die Schläge, das Spotten, dass man ihn verspottet hat. Er blieb in der Wahrheit, dass er ein Kind Gottes ist, dass er weiß, dass Gott richten wird und er nicht richten muss. Er muss diese Menschen nicht zur Rechenschaft ziehen. Er lässt es zu, weil er sagt, es ist meines Vaters Angelegenheit, über diese Sache zu richten. Er stand für die Wahrheit ein und wurde für die Wahrheit gekreuzigt. Die Märtyrer, alle seine Jünger, starben letztendlich als Märtyrer. Waren sie aggressiv? Sind sie auf die Menschen zugegangen und haben sie zu etwas gezwungen? Nein, sie wurden gezwungen, menschliche Gebote anzunehmen. Und das taten sie nicht. Sie blieben in der Wahrheit. Sie standen für die innere Wahrheit ein, ohne den anderen diese Wahrheit aufzwingen zu wollen. Weil die anderen waren ja die, die sie zwingen wollten, ihre Wahrheit anzunehmen. Die Reformatoren, sie waren Menschen, die etwas Innerliches verändert haben. Und sie haben natürlich durch die innere Veränderung das Äußere weggelassen. Und das hat dann gestört. Sie haben die menschlichen Regeln ignoriert und haben gesagt, Wir können nicht durch eine äußere Tat errettet werden, sondern nur durch den Glauben. Und somit sind diese Menschen Reformatoren geworden. Ein Reformator ruht in seiner Wahrheit. Er hat eine klare Botschaft, aber er ist weder aggressiv, noch will er die jedem aufzwingen. Es ist eine Einladung an den Verstand, Dinge zu begreifen. Er wird verfolgt. Die Reformatoren waren nicht Reformatoren, weil sie jemanden verfolgt haben oder weil sie ein System stürzen wollten. Nein, sie haben innerlich eine Reform vollzogen. Sie sind zur Erleuchtung gekommen, dass das Problem innerlich ist und nicht äußerlich. Und deshalb sind die Reformatoren verfolgt worden, weil sie haben den Fokus gewechselt und zeigen den Menschen das Innere. Ich bin so dankbar, dass Gott mich gerufen hat in eine Arbeit, die das Innere verändert. Wir haben in der Medizin ein inneres Problem, kein äußeres. Und wir haben in der Religion ein inneres Problem, kein äußeres. Das Äußere ist nur die Folge des inneren Problems. Deshalb wird man verfolgt, wenn man nach dem Inneren geht. Weil das die Falschheit, die nach den äußeren Dingen gehen, die müssen die verfolgen, die nach den äußeren Dingen nicht mehr gehen. Und die Reformatoren sind eingestanden für die innere Wahrheit. Die Frage ist jetzt an dich. Für welche Wahrheit stehst du ein? Kämpfst du um äußere Lehren, um die festzumachen und denkst, wenn du ein äußeres Ritus richtig hältst, dass das deine Befreiung und Erlösung ist? Solange jemand in seinem Geist andere zwingen muss, ist er nicht frei. Solange jemand nicht schlafen kann und sich Gedanken macht, dass andere nicht das annehmen, wie er denkt, ist er nicht frei. Er ist in der Lüge. Ich möchte für die Wahrheit einstehen. Und das bedeutet in der Wahrheit über mich, dass ich weiß, ich bin ein Kind Gottes, zu ruhen. Aus dieser Kindschaft kommt natürlich ein äußeres Verhalten. Aber dieses äußere Verhalten ist ein nettes, ein schönes. Es ist zwar nicht so, wie man von mir fordert, aber es ist nicht angreifbar. Und dennoch kann es zum Tode führen. Jesus war nicht in seinem Verhalten irgendwie etwas Böses getan, aber es hat ihn gekreuzigt. Die Märtyrer, die Reformatoren, sie haben nichts Böses getan nach außen hin. Sie wurden aber verfolgt und getötet. Und so geht es auch heute für den, der für die Wahrheit einsteht. Nicht der, der nach außen hin kämpft, sondern der innerlich in der Wahrheit ruht. Und das möchte ich und ich hoffe, du auch. Amen.